Ja, ich freue mich auch mal wieder bei euch zu sein. Ist immer wieder schön. Ich wurde vorher gefragt, wie es denn aussieht, ob ich geschwind zwei, drei Takte sagen möchte. Also zu mir, Matthias Herder, ich war früher, schon lang, lang her, 86 sind wir hierher gezogen und davor waren wir hier in der Gemeinde gewesen. Ernst Mayr hat uns damals getraut und ja, es verbindet uns doch sehr viel. Wir sind dann 86 hierher gekommen, haben die Jugendarbeit hier mit übernommen und sind dann aber in Reutlingen, haben uns eine Wohnung gesucht und haben dann dort Gemeindegründungsarbeit gemacht und sind bis heute noch in Reutlingen geblieben. Allerdings sind wir jetzt nicht mehr in der ersten Gemeinde, die wir gegründet haben, sondern haben in der Mitte eine FEG mit aufgebaut und da sind wir jetzt. Ne? Sind freundschaftlich verbunden mit euch, schon über Jahre hinweg, auch mit Johann und mit vielen anderen von euch. Einige von euch wissen auch, dass wir in einer Missionsarbeit in Pakistan sind und ich war jetzt vor zwei Wochen in einer anderen Gemeinde, wo ich gepredigt habe und damals, da wurde ich dann sofort angesprochen, sagen sie, ja, ist dies Jahr nichts mit Pakistan, ich hatte mich noch schön rasiert gehabt und das ist so ein bisschen das Zeichen, wenn ich aufhöre zu rasieren, wenn ich mir so einen Taliban-Bart stehen lasse, sage ich immer, dann sind wir in Vorbereitung auf Pakistan. Und tatsächlich, ich hatte jetzt letzte Woche noch eine Hochzeit, da wollte ich noch einigermaßen gepflegt aussehen. Und jetzt habe ich aber gestern die Visas beantragt und wenn Gott möchte, wollen wir am 21. Oktober wieder eine Reise nach Pakistan machen. Wir sind sehr gespannt diesmal, weil es sich ja, abzeichnet, dass es immer schwieriger wird. An Ostern war es so, dass zwei, die auch reisen wollten, die Visas nicht bekommen haben. Von daher sind wir sehr, sehr gespannt, wie es jetzt wird. Wir haben vor, mit Hans-Martin Glockner zusammen zu reisen und seiner neuen Frau, der Esther Strickert, die ja auch jahrelang oder ja 7 Jahre lang dort in der Arbeit vor Ort sogar war und die Schule mit aufgebaut hat. Und wir freuen uns riesig, Christel und ich, mit dem junggebackenen Ehepaar vor Ort zu sein. Es war für uns ganz, ganz besonders, letztes Jahr mit Hans-Martin dort zu sein, der ja letztes Jahr seine liebe Frau verloren hatte. Und es war eine ganz, ganz intensive Zeit, die wir da miteinander in so einer kleinen WG verbracht haben. Und umso mehr sind wir gespannt, wie es diesmal wird und sind einfach gespannt, wie Gott uns führt. So viel zu uns. Jetzt zu der Predigt. Können wir das Bild sehen? Ja, Familie, eine tolle Sache. Besonders dann, wenn die Geburt eines neuen Kindes bevorsteht, ja. Dann freuen sich in der Regel alle und es ist eine große Freude. Aber alle, die auch Familie kennen, die wissen, dass es auch die andere Seite von der Familie gibt. Als wir jung waren und unsere Familie gründeten, da gab es damals den Reinhard May und er hat ein Lied gesungen und das hat so richtig gepasst. Und wahrscheinlich kennen es die meisten von euch, keine ruhige Minute ist seitdem er für mich drin. Und ich und das geht, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Ganz so schlimm ist es nicht, das kann ich also sagen. Ich bin noch keine 100 und inzwischen wird es bei uns schon ganz schön ruhig. Ich habe heute Johann erzählt, wir haben nächstes Jahr, ja, werden wir verlassen von unseren Söhnen. Dann wird das Haus ganz leer. Beide haben jetzt ganz schnell sich entschlossen, sich zu verloben. Gestern Abend haben wir noch von Amos, dem Jüngsten, die Verlobung gefeiert. Und nächstes Jahr um diese Zeit wollen beide schon das Haus verlassen haben und verheiratet sein. Also es geht flott. Aber wir haben auch erfahren, dass wir Großeltern werden im Februar. Und da freuen wir uns, wenn eine neue Familie jetzt am Entstehen ist. Interessant ist dieses Bild und wir kennen das Bild von der Familie aus unserem eigenen Leben oder von dem von Freunden, Bekannten. Es ändert sich eine Menge für die Eltern. Und es ist ganz entscheidend, wenn man Eltern, wenn man Vater, wenn man Mutter wird, da ist man richtig gefordert. Das ist eine Aufgabe, die kann man nicht so nebenbei mal machen. Es ist eine Aufgabe, die fordert uns voll und ganz und das auch mehrere Jahre unseres Lebens. Und das Interessante ist, ich bin in einem neutestamentlichen Brief darauf gestoßen, dass der Apostel Paulus genau dieses Bild nimmt und sagt, damit möchte ich meinen Dienst in der Gemeinde vergleichen. Und zwar nicht nur meinen Dienst, sondern auch der von meinen Kollegen, von Timotheus und Silas. Wir waren in eurer jungen Gemeinde in Thessalonik wie eine Mutter und wie ein Vater für euch. So haben wir unseren Dienst versehen. Die junge Gemeinde in Thessalonik war für uns wie eine Familie. Und wir haben uns voll und ganz investiert. Es war interessant, wir haben dieses Jahr unseren Urlaub in Griechenland verbracht. Und zwar in der Nähe von Thessalonik. Und wir hatten es mit Absicht gemacht, weil ich habe einen guten Freund, der Timotheus, der lebt in Thessalonik und hat dort auch eine Gemeindearbeit. Und dann durfte ich dort predigen. Und zwar habe ich denen eine Einführung in den Thessalonikerbrief gegeben. Das war natürlich etwas ganz Besonderes. Und es war sehr schön. Timotheus sagte dann danach so, wenn du da so fleißig gepredigt hast und uns gezeigt hast, wie das alles war. Ich habe dann aus Apostelgeschichte 17 erzählt, wie Paulus und Silas und Timotheus dahin kamen, wie sie die Arbeit begonnen haben und wie sie dann aber ja, nach kurzer Zeit, man weiß nicht genau wie lange, aber vielleicht so 3 Monate oder so, schon die Gemeinde wieder verlassen mussten, Hals über Kopf flüchten mussten und wie sie dann ja, mitten in der Nacht irgendwann rausgelassen wurden von den Geschwistern und dann Richtung Beröa geflüchtet sind. Und ich habe das denen da so ein bisschen vor Augen gemalt und Timotheus sagte dann, komm mit, ich zeig dir mal die ganzen Lokalitäten. Ne? Und dann sind wir da in Alt-Thessalonik in der Oberstadt, die es gibt, ich wusste das gar nicht, rumgestochert und haben uns da die Stadtmauer angeguckt und die Häuser an der Mauer und all das, auch das Haus von dem Jason. Also das Haus selber steht nicht mehr, aber es gibt dort ein Kloster an der Stelle und so. Also es war schon sehr beeindruckend. Und es war so interessant gewesen, weil Paulus und Timotheus und Silas, die mussten also Thessalonik sehr schnell verlassen. Sie mussten fliehen. Warum? Weil die Juden ziemlich sauer waren. Die haben also einen riesen Tumult gemacht. Sie haben dann versucht, die 3 zu lynchen, was ihnen nicht gelang, weil Gottes Vorsehung das was anderes also vorhatte. Und dann sind sie aber zu dem Haus dieses Jason gezogen, haben den Jason mitgenommen, vor dem Stadtparlament gezerrt und gesagt, hier, du hast Leute beherbergt, die bringen hier einen riesen Aufruhr und das wollen wir nicht. Ne? Und Paulus und Silas sind dann und Timotheus sind dann in der Nacht weg und sind nach Beröa und haben dort eine neue Arbeit begonnen. Und auch dort sind dann die Juden hingekommen und haben auch diese Arbeit zunichte gemacht, sodass Paulus in den Süden nach Athen fliehen musste, ja, und gar nicht mehr zurück konnte. Und er hat dann richtig darunter gelitten. Er konnte dann den Timotheus irgendwann nochmal hinschicken und nachhaken, wie es denn dieser jungen Gemeinde geht. Stellt euch vor, eine Gemeindegründungsarbeit nach kurzer Zeit schon wieder verlassen. Ja? Und er war in großer Sorge. Und die Juden, die hatten aber noch mehr vor. Sie hatten nicht nur damit genug, dass sie die jetzt verscheucht hatten, sondern sie haben auch versucht, bei den jungen Gläubigen diese Apostel schlecht zu machen und schlecht über sie zu reden in der Stadt. Und darauf geht Paulus im 2. Kapitel des Thessalonikerbriefes ein und er verteidigt so ein Stück weit ja, sich und Paul und Silas und Timotheus ihren Dienst. Er sagt, wir sind nicht gekommen, um Menschen zu betrügen, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das waren so die Vorwürfe, die die Juden gemacht haben. Wir sind nicht gekommen, unter dem Deckmantel der christlichen Mission irgendwie sowas Falsches mit falschen Motiven zu machen, sondern wir sind bei euch gewesen, und da kommen wir jetzt zu dem Text, über den ich heute predigen möchte, und haben euch gedient wie eine Mutter und wie ein Vater haben wir uns um euch gekümmert. Und es soll heute um die geistliche Elternschaft gehen. So wie Gott uns in unserem natürlichen Leben Eltern gegeben hat, die sich um uns kümmern, so möchte er es eigentlich auch im geistlichen Leben tun. Und Gemeinde soll eigentlich wie eine Familie sein. Und der Dienst einer Mutter, der Dienst eines Vaters soll in einer Gemeinde gelebt werden. Und so sollen Kinder Gottes heranwachsen, sie sollen reifen Und sie sollen wiederum für andere geistliche Eltern werden. Und wisst ihr, wenn ich hier bei euch bin, dann habe ich das eigentlich vor Augen. Denn das ist auch ein Stück weit hier geschehen. Als wir damals hierher kamen, vor 30 Jahren, da waren wir auch wie Kinder. Und da haben sich hier Leute um uns angenommen, waren Eltern für uns. Und wir durften davon profitieren. Und heute dürfen wir wiederum Eltern, geistliche Eltern für andere sein. Wir wollen uns den Text anschauen und den Text lesen. In 1. Thessalonicher Kapitel 2. Wie ihr wisst, haben wir nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeichelei zu gewinnen. Und Gott ist unser Zeuge, dass wir uns nicht als Freunde ausgaben, um Geld von euch zu bekommen. Wir haben weder eure Anerkennung gesucht, noch die anderer Menschen. Als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Aber wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, die ihr Kind nährt und umsorgt. Und wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart wir bei euch gearbeitet haben. Tag und Nacht mühten wir uns ab, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und niemanden zur Last zu fallen, während wir bei euch Gottes Wort predigten. Ihr selbst und Gott seid unsere Zeugen, dass wir uns euch allen gegenüber aufrichtig, anständig und tadellos verhalten haben. Ihr wisst, dass wir zu euch waren wie ein Vater zu seinen Kindern. Wir haben euch Mut gemacht und getröstet und euch ermahnt, so zu leben, dass Gott mit euch zufrieden sein kann. Denn er hat euch in sein Reich berufen und dazu seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Wie eine Mutter. Paulus sagt, wir hätten gewichtig auftreten können. Als Apostel Jesu Christi, als direkte Gesandte von Jesus Christus, hätten wir das Recht gehabt. Ja, bedeutsam auftreten zu können. Weiß nicht, wenn der Papst oder einer dieser geistlichen Würdenträger, ja, wie sie genannt werden, irgendwo auftreten, dann geschieht das ja in der Regel schon so ein bisschen mit Pomp. Ich meine, der neue Papst, der hat ein kleineres Auto gewählt und ein bisschen weniger, aber trotzdem, das ist dann schon irgendwo etwas Erhabenes, etwas ganz Besonderes. Ich selber habe ihn selber noch nie erlebt, nur im Fernsehen gesehen. Aber ich war mal bei einer Konferenz dabei und da ist der Erzbischof von München, der Reinhard Kardinal Marx, der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz und aufgetreten und begrüßt worden. Und da könnt ihr euch vorstellen, der ist nicht wie eine Mutter da eingeführt worden, sondern der ist mit Pomp und Ehren begrüßt worden, ne? Paulus sagt, als Apostel Jesu Christi hätten wir durchaus das Recht gehabt. Aber wir haben einen anderen Weg gewählt. Und er setzt damit einen ganz starken Kontrast, vor allen Dingen zu den ersten 6 Versen, wo er von diesen falschen Missionaren spricht, die damals auch schon unterwegs waren, die versucht haben, Menschen unter ihre Autorität zu bringen, obwohl sie doch eigentlich gar keinen Anspruch auf Autorität besaßen. Paulus sagt, wir haben einen ganz anderen Weg gewählt. Unser Wirken, das ist gekennzeichnet von Güte, von Liebe, von Milde, wie eine Mutter. Wir sind in eurer Mitte sanft gewesen. Wir sind sanft gewesen. Das Wort sanft, das ist gütig, das ist milde, das ist mitfühlend. Und ich denke, gerade in so einer Gründungsphase, wenn eine Gemeinde am Entstehen ist, aber auch später, ist das so wichtig, dieses Feingefühl. Man kann so schnell vieles kaputt machen, gerade auch im Geistlichen. Wie bei einem neugeborenen Kind, mit dem man normalerweise sehr behutsam, sehr sanft umgeht. Wir Männer tun uns da immer so ein bisschen schwer, gell? Wenn man dann so dieses Neugeborene das erste Mal in die Hände bekommt, ne? Denkt man, oh, man will ja nichts kaputt machen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ist ja meistens so ein bisschen. Dieses Feingefühl, sagt Paulus, das ist wichtig. So waren wir in eurer Mitte. So gütig, so milde, so zart, so feinfühlend. Und ich denke gerade, dort, wo Menschen zum Glauben kommen, dort, wo junge Arbeiten anfangen, da ist es wichtig, dass dieses Feingefühl gelebt wird. Dort, wo Menschen dazukommen, die vielleicht diese christlichen Gepflogenheiten gar nicht so kennen. Und da kommt manchmal dann bei den alten Hasen so schnell die Frage auf, na, müssten wir die jetzt nicht da so ein bisschen darauf hinweisen, dass das eine oder andere in ihrem Benehmen und Verhalten vielleicht nicht so ganz in Ordnung ist? Ich werde es nie vergessen, mein Vater hat mir eine Geschichte erzählt, die reicht weit zurück, Anfang letzten Jahrhunderts, also vor 100 Jahren ungefähr. Mein Vater kommt aus der altpietistischen Hahnschen Gemeinschaft, ne? Und damals hat sich das so zugetragen, dass also in der Hahnschen und altpietistischen Gemeinschaft, da saßen die Männer mit schwarzen Anzügen sonntagnachmittags zur Stund, 14 Uhr oder um 2 war es, vorne am Tisch, ja. Und die Leute kamen rein. Und normalerweise kam man dann sehr gediegen in so eine Stunde, ja. Und jetzt kam da einer, ein junger Mann, mit einem ganz auffälligen Anzug, ja, einem riesenbreiten Revers und natürlich nichts mit schwarzem Anzug, sondern richtig auffällig mit Streifen und so weiter und dann auch noch hier so ein Tüchle drin und also eine Krawatte, die hat also auch entsprechend ausgesehen. Die Männer, man war ja im Schwäbischen, man hat einfach nur aufgeguckt, man hat natürlich erstmal nichts gesagt, ja, hat die Stunde abgehalten. Und als dann die Leute, die meisten gegangen waren, haben sich die Männer unterhalten und einer hat gesagt, also meint er nicht, dass man dem mal sagen müsste, dass hier Keutanzveranstaltung ist, dass hier eine Stunde ist und er soll sich entsprechend anziehen. Und da haben sie sich gegenseitig angeguckt und irgendwann hat dann einer, ein Landwirt, ein Bauer gesagt, Brüder, ich glaube, wir sollten gucken, dass man nicht die Blüte vom Baum schlagen. Ich weiß nicht, ob er versteht, was das bedeutet. Ja. Ich werde diese Geschichte nie vergessen, einfach deshalb, weil sie unwahrscheinlich viel Wahrheit beinhaltet. Das ist oftmals unser Problem. Gerade in Evangelisation, in Mission haben wir es mit Menschen zu tun, die kommen nicht aus dem christlichen Elternhaus. Die kennen nicht die entsprechenden Gewohnheiten. Die kennen nicht den entsprechenden Lebensstil. Und genau da ist es wichtig, so zartfühlig zu sein. Weil wir so schnell unwahrscheinlich viel zerstören können. Und wisst ihr, wir müssen auch sehen, in der Regel, was die Veränderung anbelangt, das ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verändern, sondern das ist die Aufgabe vom Geist Gottes. Und deshalb sollten wir ihn machen lassen und sollten hier wirklich vorsichtig sein, gerade wenn es mit jungen Christen, wenn wir es damit zu tun haben. Und deshalb finde ich, es gibt eigentlich kein besseres Bild, was das zum Ausdruck bringt, als wie das Bild einer Mutter, die mit ihrem Säugling so umgeht, dass sie ihn wirklich zärtlich behandelt. So sollten wir in der Gemeinde miteinander umgehen. Wir sind wie eine stillende Mutter gewesen, sagt der Paulus. Und das eher als großer Single. Er hat ja nie geheiratet. Er war nie verheiratet. Er hat eigentlich gar keine Familie gekannt. Und doch hat dieses Bild ihn so bewegt, dass er dieses Bild wählt, um seinen Dienst in Thessalonik zu beschreiben. Er sagt, wir sind wie eine stillende Mutter gewesen. Hätten wir uns das gedacht, dass der Völkerapostel Paulus seinen Dienst mit diesem Bild beschreibt. Was kennzeichnet eine stillende Mutter? Wir haben genügend, glaube ich, Mütter hier, die Mütter waren oder gerade sind, die wissen das wahrscheinlich besser. Und wahrscheinlich wäre es jetzt sinnvoll, jemand von euch nach vorne zu rufen. Ich möchte es mal versuchen, ein paar Eigenschaften doch zu beschreiben. Eine stillende Mutter, da ist zunächst mal dieses Liebevolle. Sie bringt ganzen Einsatz, totalen Einsatz, ja. Dann natürlich auch liebkosend, dass man mit dem Kind einfach freundlich umgeht, dass man Freude hat am Kind. Es macht Spaß, es ist schön, sich um das Kind zu kümmern. Zärtlich, das haben wir gerade schon gehabt, keine Grobheit im Umgang mit dem Kind. Und dann auch das Schützen, dass man einfach das Kind vor jeder Gefahr beschützen möchte. Und es gibt auch Geschichten, wo Mütter selbst ihr Leben geopfert haben für das Kind. Behutsam, das kennen wir ja, wenn wir da durchs Haus stampfen und dann heißt, pscht, das Kind schläft, ruhig. Ja, behutsam, einfach rücksichtsvoll sein. Stillen, das heißt Milch geben, aber viel mehr als wie das. Keine feste Speise dem Kind geben, ja, nicht einen Steak vorlegen und sagen, jetzt iss mal, das geht nicht. Ja, sondern stillen bedeutet, all das dem Kind geben, was das Kind einfach braucht, um sich gesund zu entwickeln. Geduldig. Das Kind kann vieles noch gar nicht. Und man erwartet auch nicht, dass das Kind das kann. Und ihr wisst das alle, das kann manchmal ganz schön nervig sein. Vor allen Dingen dann, wenn es die Nachtstunden betrifft, ja, wo man selber vielleicht nicht schlafen kann, wo das Kind Koliken hat und. Das gehört da alles dazu. Und dann kommt natürlich die ganz, ganz tolle Aufgabe des Windelnwechselns. Auch das kommt dazu. Ja. Da kann es manchmal ganz schön stinken. Ne? Und das kann manchmal gar nicht so angenehm sein, diese Aufgaben. Aufopfernd zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und manchmal können Mütter ganz schön an ihre Grenzen kommen. Ihre Kräfte können ausgezehrt sein. Und bei all dem ist die Motivation was? Nur die Liebe. Niemals, ich bekomme jetzt irgendetwas von dir. Ich will was von dir, liebes Kind. Es geht nicht. Sondern allein die Liebe, absolut reine Absichten, keine falschen Hintergedanken. Das kennzeichnet eine Mutter, eine stillende Mutter. Und genau so sieht Paulus seinen Dienst in Thessalonik. Das heißt nun abgeleitet, da war nicht eine 40-Stunden-Woche und danach war Schluss, sondern ganze Hingabe in Liebe. Das ist das, was ihn und seinen Dienst kennzeichnet. Und wenn wir Gott dienen wollen, dann geht es eigentlich immer nur mit ganzer Hingabe. Wie eine Mutter bereit ist, ihrem Kind Anteil zu geben an ihrem Leben, so sollten auch wir bereit sein, Anteil anderen Menschen zu geben an unserem Leben. Das ist der nächste Punkt. Wir waren bereit, unser Leben mitzuteilen. Wir haben euch so sehr geliebt, sagt Paulus, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Wenn wir also den Paulus fragen würden, was war denn deine Missionsmethode? Er würde sagen, Leben teilen, Leben mitteilen. Sowohl in Form von verkündigtem Evangelium, als auch in der Form, dass er einfach anderen Zeit gab. Mit anderen bereit war, seine Zeit zu teilen. Mission und Evangelisation, da geht es nicht nur um die verbale Verkündigung vom Evangelium, sondern es geht darum, Leben mitzuteilen. Und auch da gibt es ein schöneres Bild als wie das von der Mutter, die bereit ist, ihr Leben für ihr Kind zu geben. Und ich denke manchmal, wie sieht es heute in unseren Gemeinden aus? Wird dieser Dienst, wie eine Mutter schon ausgetauscht ist, gegen so einen Dienst von einer Lehrerin zum Beispiel? Da werden dann Schüler empfangen zu bestimmten Zeiten, die werden dann unterrichtet und dann entlässt man sie wieder. Ja? Der Dienst einer Mutter ist ein anderer Dienst. Und ich denke, gerade im Gemeindebau, in der Gemeinde ist der Dienst einer Mutter so wichtig. Leben mitteilen, Vorbild sein, junge Gläubige mit hineinnehmen, ihnen zeigen, wie man das Leben bewältigt. Nicht auf einem hohen Podest stehen. Ja? Paulus hätte das gekonnt als Apostel Jesu Christi. Aber das war nicht sein Weg, sondern das Anteil haben lassen, das war sein Weg. Ich habe mich gefragt, können wir uns vorstellen, wie es heute in unseren Gemeinden aussehen würde, wenn wir wieder anfangen würden, diesen Dienst zu praktizieren, zu leben. Wenn die geistlichen Würdenträger anfangen würden, wie eine Mutter ihren Dienst zu versehen. Ich habe im Internet mal geguckt, ihr wisst doch, dieser Bischof Elst, der da in Limburg, glaube ich, war, bisschen zu viel Geld verbaut hat in Richtung Badewannen und weiß ich was alles, ja. Und ein bisschen zu stark im Luxus geschwelgt hat. Und dann hat er die Kirche eingegriffen und hat ihn abgesetzt. Ne? Und hat gemeint, naja, als Bischof passt es nicht mehr so ganz. Wisst ihr, was aus dem geworden ist? Wisst ihr, was der momentan macht? Ich habe mal nachgeguckt. Er ist apostolischer Delegat im päpstlichen Rat für Neuevangelisierung. Er ist der, den der Papst jetzt dafür bestimmt hat, er soll die Neuevangelisierung in der katholischen Kirche voranbringen. Ich habe einfach geschmunzelt und gelacht. Ne? Aber ich denke, das ganze Thema geht uns alle an. Wir sollen diesen Dienst wie eine Mutter tun. Wir sollen nicht geistliche Würdenträger sein, wir sollen uns nicht aufspielen, wir sollen nicht irgendetwas tun, sondern wie eine Mutter in der Gemeinde dienen. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Indem wir unsere Häuser öffnen, indem wir unsere Herzen öffnen, indem wir andere Christen mit hineinnehmen in unser Leben, indem wir ihnen Anteil geben an unserem Leben, indem wir ihnen zeigen, wie gehen wir mit unserem Alltag um. Und das, glaube ich, ist dieser Dienst einer Mutter. Könnte man natürlich Paulus fragen, warum machst du das, mit solch einer ganzen Hingabe den Menschen zu dienen? Paulus würde sagen, weil die Menschen uns lieb geworden sind. Und wir sehen, wenn wir anfangen, diese Art von Evangelisation oder Mission zu leben, wenn wir diesen Dienst einer Mutter leben, dann werden wir nicht nur Menschen fürs Evangelium gewinnen, sondern wir werden auch Freunde gewinnen. Man lernt, Menschen zu lieben. Ein weiterer Punkt noch, wir wollten euch nicht zur Last fallen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart wir bei euch gearbeitet haben. Tag und Nacht, mühten wir uns ab, um unser Lebensunterhalt zu verdienen und niemand zur Last zu fallen, während wir bei euch Gottes Wort predigten. Paulus sah seinen Dienst als einen mühevollen Dienst. Er macht sich da nichts vor. Er schreibt da auch nicht, das war alles nur ganz, ganz toll, sondern er schreibt hier ganz klar, es war Mühe und Beschwerde, als wir bei euch waren. Ihr erinnert euch, liebe Brüder, an unsere Mühe und unsere Beschwerden. Wir haben Tag und Nacht bei euch gearbeitet. Mühe, das beschreibt, dass Paulus bereit war, handwerklich zu arbeiten. Er hat mit seinen Kollegen zusammen, sie haben meistens als Zeltmacher gearbeitet und sie waren wirklich müde und kaputt vom Arbeiten. Und sie haben manche Beschwerde auf sich genommen, sie haben sehr intensiv gearbeitet, sie haben voll gearbeitet. Ja? Im Grunde genommen waren sie doppelberuflich tätig. Warum? Er sagt, wir wollten niemanden zur Last fallen. Paulus war Akademiker. Aber gerade dort in den jüdischen Familien war es so üblich, dass man, obwohl man studiert hatte, trotzdem auch ein Handwerk gelernt hatte. Und das kam Paulus sehr entgegen. Und so konnte er auch während seiner missionarischen Tätigkeit trotzdem für seinen Unterhalt selbst sorgen. Und er sagt, wir waren unabhängig. Wir brauchten keine Missionsgesellschaft, wir brauchten keinen Spenderkreis. Aber wir haben auch Tag und Nacht gearbeitet. Paulus hat früh morgens begonnen. In den Morgenstunden, da wo es noch schön kühl war, da hat er angefangen zu arbeiten. Und dann in der Mittagspause, dort wo die meisten Leute Ruhe geruht haben, da hat er unterrichtet. Da hat er Leute unterwiesen. Und abends hat er auch wieder gearbeitet. Das war alles andere als wie eine 40-Stunden-Woche. Und warum hat Paulus das getan? Er sagt, wir wollten niemand beschwerlich sein und schon gar nicht diesen jungen Gläubigen aus diesen Missionsgemeinden. Und wir wollten auch die Verkündigung des Evangeliums frei halten von dem Vorwurf der Habgier. Wir sind nicht gekommen, um irgendetwas von euch zu bekommen, sondern wir wollen euch etwas bringen, etwas geben. Aber es kostet Mühe und Beschwerde. Und ich denke, das müssen wir uns auch vor Augen stellen, wenn wir uns ganz Gott hingeben. Wenn wir Gott dienen wollen, dann wird es nicht so nebenbei gehen. Ich habe es vorher gesagt, der Dienst einer Mutter, der kann nicht nebenher gemacht werden. Das fordert vollen Einsatz. Und genauso wird es auch bei uns sein, wenn wir Gott dienen wollen, dann fordert es ganzen Einsatz. Aber es war es wert, wenn wir sehen, was ist entstanden durch die Arbeit von Paulus und Co. Das Evangelium kam nach Kleinasien, Türkei, dann nach Griechenland. Viele Gemeinden sind entstanden. Im Grunde genommen geschah so die Evangelisation des Abendlandes. Das waren die Anfänge. Ich weiß, dass es heute im 21. Jahrhundert oft ganz anders aussieht. Evangelisation, Mission, die sind oft ganz anders geregelt. Da gibt es Spezialisten, die machen das, ja. Da gibt es Missionsgesellschaften oder andere christliche Werke, die kümmern sich darum. Die machen das vollzeitlich. Ich habe mich gefragt, ob es nicht gut wäre, wir würden uns wieder in diese Richtung mal konzentrieren, überlegen. So waren die Anfänge. Und es war äußerst effektiv, äußerst wirksam. Und die Frage ist mir oftmals bei dem, was ich heutzutage sehe und erlebe, wie gut ist das, was heute gelebt wird? Aber die Frage, die sich für uns stellt, bist du bereit, dich von Gott in diesen Dienst wie eine Mutter stellen zu lassen? Das kostet Mühe, das kostet einiges. Eine Familie nur mit Mutter, das ist zu wenig. In einer normalen Familie gibt es auch den Vater. Und so sagt Paulus auch hier, der mütterliche Dienst ist wichtig, aber auch der väterliche Dienst. Genauso wie ein Vater waren wir bei euch. Wir lebten vorbildlich unter euch. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig, wie gerecht, wie untadelig wir gegen euch, die Gläubigen oder die Glaubenden, waren. Zum zweiten Mal in diesem Abschnitt ruft Paulus die Thessaloniker und Gott zum Zeugen auf. Das heißt, er kann sagen, ihr könnt euch erinnern, so haben wir bei euch gelebt. Und er zeigt nun drei Sachen auf: heilig, wir haben heilig oder gottgefällig unter euch gelebt. Das beschreibt die Beziehung, die sie zu Gott hatten. Wir haben gerecht unter euch gelebt, geradlinig. Das ist die Beziehung zum Nächsten. Und wir haben untadelig gelebt. Das heißt, wir haben so gelebt, dass es keine Vorwürfe gegen uns gab. Es ist nicht perfekt. Wir haben nicht ohne Fehler gelebt, natürlich nicht. Aber dort, wo Fehler entstanden sind, wo es Vorwürfe hätte geben können, da haben wir uns dazu gestellt, untadelig. Wir haben Dinge wieder in Ordnung gebracht. Und das beschreibt die Beziehung zu sich selbst. Paulus sagt, wir haben unter euch vorbildlich gelebt. Und wir haben euch ermutigt und erzogen, wie ein Vater. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt, getröstet, beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Die Betonung hier liegt, wir haben euch, und zwar jeden einzelnen von euch. Und da sehen wir, Paulus arbeitet nicht mit der großen Masse, sondern er kümmert sich um Einzelne. Der Einzelne, das ist ihm wichtig. Paulus ist wie ein geistlicher Vater. Und wie sah dieser Dienst dieses geistlichen Vaters aus? Auch hier haben wir drei Worte: ermahnen, trösten, beschwören. Bei ermahnen, da denken wir ja immer schnell an diesen hier, ja? Der gehobene Zeigefinger, wo ermahnt. Das ist aber hier eigentlich gar nicht gemeint, sondern hier ist eigentlich eher dieses Ermutigen, dieses einen Klaps auf den Rücken geben und sagen, komm, das funktioniert, ja, ich zeig dir, wie es geht. So wie wir es hier vielleicht sehen, der Vater mit seinem Sohn, der ihn einfach in den Arm nimmt und sagt, ich helfe dir, ich ermutige dich. Trösten, auch da geht es darum, Mut zu sprechen. Dort, wenn jemand etwas probiert und es funktioniert nicht sofort, einfach Mut machen, pack's nochmal an. Ja? Diese väterliche Zuwendung des Mutmachens. Und das letzte Wort, das Beschwören, das heißt eigentlich etwas jemandem ganz wichtig machen. Etwas ans Herz legen. Wir haben euch ermahnt, so zu leben, dass Gott mit euch zufrieden sein kann. Denn er hat euch in sein Reich berufen und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Und hier ist jetzt wichtig, dass eben auch die Belehrung, die Anleitung da ist. Gott hat Menschen in sein Reich berufen. Sie sollen in seiner Herrlichkeit einmal ankommen. Aber dazu ist es nötig, dass sie auch Anleitung bekommen. Und da ist dieser väterliche Dienst wichtig. Ich möchte zusammenfassen. In unserem natürlichen Leben ist es so, dass wir meistens, sage ich mal, eine Mutter und einen Vater haben. Das ist das Normale, die normale Familie. Im geistlichen Leben soll es von Gottes Seite her genauso sein. Er will uns auch Mütter und Väter schenken. Und Paulus und seine Mitarbeiter, sie zeigen uns, dass dieser Dienst, dieser mütterliche Dienst, dieser väterliche Dienst, der kann durchaus von ein und derselben Person gemacht werden. Also es ist nicht so, dass jetzt die Frauen den mütterlichen Dienst machen und die Männer den väterlichen Dienst. Darum geht es gar nicht. Sondern es sind einfach nur Bilder, die Paulus gebraucht. So wie unsere Eltern, wie unsere Mutter, wie unser Vater sich um uns gekümmert haben. Mit Hingabe, mit Liebe. So sollen wir uns in der Gemeinde um junge Gläubige kümmern. Sollen ihnen diese Stütze, diese Hilfe sein. Geistliche Elternschaft, darum geht es. Und das ist wichtig, und zwar auch in einer Ausgewogenheit. Und dass beides da ist. Ja? Es gibt Situationen, wo ich sagen würde, da sollte vielleicht der väterliche Dienst erstmal zurückstehen. Ja? Da ist vielleicht wirklich dieser mütterliche Dienst erstmal wichtig, dieses Annehmen, ja? Jemand in den Arm nehmen, jemand trösten, jemand wirklich zart, feinfühlend behandeln. Und dann gibt es aber auch andere Situationen, wo durchaus auch dieser väterliche Dienst wichtig ist. Ein klares Wort zu sagen, eine Belehrung, Mut machen, trösten, ja? Wo vielleicht ja einfach auch mal eine gewisse väterliche Strenge auch notwendig ist. Beides soll in Ausgewogenheit vorhanden sein, der mütterliche und der väterliche Dienst. Und so möchte ich eigentlich zum Schluss so einen Aufruf starten unter euch. Gesucht wird geistliche Eltern. Wo sind geistliche Mütter, die bereit sind, sich liebevoll aufopfernd für andere einzusetzen? Wo sind geistliche Väter, die auch liebevoll andere ermutigen, trösten, belehren? Wo sind geistliche Eltern unter uns? Wir brauchen geistliche Eltern in unseren Gemeinden, in der Mission, in der Evangelisation. Und da ist jeder von uns angesprochen. Jeder von uns soll vom geistlichen Kind zur geistlichen Elternschaft heranreifen. Das ist Gottes Ziel. Und das möge er uns schenken. Amen.